Diese Mineralien gehen direkt durch die Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn und bewirken, dass wir überhaupt denken können.
Aber wir müssen uns ja auch seelisch-geistig ernähren. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Wenn wir nur Leid um uns herum haben und nicht Freude, dann erschöpfen wir auch seelisch.
Essen ist nicht dafür da, dass ich gemästet werde, sondern es ist für die Formgebung da.
Der Gedankengut-Podcast bietet Raum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutbillett Impulse und Fragen unserer Zeit im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist.
Ich darf heute besonders herzlich begrüßen Frau Dr. Sabine Schäfer als Ärztin, als Ernährungswissenschaftlerin und als vielseitig interessierte Persönlichkeit und auch mit viel Welterfahrung und viel Weltbegegnung. Wir haben nicht das erste Gespräch heute, wir haben schon mehrere Gespräche geführt und wir haben ein ganz aktuelles Thema, glaube ich, die Frage der Erschöpfung. Das ist ja ein Zustand, den wir entweder selbst empfinden oder in der Welt empfinden oder bei anderen empfinden. Und ich glaube, es ist gut, dem einmal nachzugehen, was das eigentlich bedeutet, Erschöpfung, woher es kommt und wie wir damit umgehen können. Liebe Sabine, du darfst den ersten Aufschlag machen.
Ja, gern. Ich freue mich sehr, wieder hier sein zu dürfen, Wolfgang. Und ich finde unsere Gespräche immer ganz spannend und wunderbar. Vielen Dank für die Einladung. Das Thema Erschöpfung ist ein Thema, das immer mehr in die Öffentlichkeit tritt. Also wir Ärzte, ich bin ja Arzt, haben inzwischen fast jeden zweiten Patient, der neu zu uns kommt und über eine Erschöpfung klagt. Und wenn man das Jahr 2005 im Vergleich zu 2023 anschaut, dann zeigen die Studien der Krankenkassen, dass wir eine fast Verzehnfachung der Krankentage durch Erschöpfung oder auch Burnout haben. Und wir haben eigentlich keine Lösung, wie man die Erschöpfung behandeln kann.
Ja, wir haben keine Lösung und wir müssen überlegen, was steckt eigentlich in dem Wort. Ich bin ein Freund davon, immer die Worte anzuschauen und zu schauen, was steckt für ein Urbild drin in dem Wort. Und Erschöpfung ist ja ein Urbild, das eigentlich aus dem Wasser kommt, das geschöpft worden ist. Und wenn ich zu viel schöpfe, und zwar mehr als zufließt, dann bin ich erschöpft irgendwann. Und ich glaube, das ist das, was wir im Augenblick erleben. Und das ist jetzt die Frage, fehlt es an Zufluss oder nehmen wir zu viel weg?
Ja, also das Wasser ist ja eigentlich das Symbol der Lebenskraft. Ja, wird ja auch in Verbindung mit den Mondenkräften gesehen. Der Mond hat ja einen Einfluss auf die ganze Wasserhaushalt in der Natur. Und der Mensch nimmt das Wasser auch in sich auf. Und dein Bild ist eigentlich wunderbar, sich vorzustellen, dass es hier um etwas geht, was wir in uns aufnehmen. Ich bin ja Ernährungsmedizinerin und habe die Erfahrung gemacht, wenn der Mensch sich richtig ernährt, das, was der Mensch wirklich braucht, dann kann man viele Erschöpfungszustände allein durch eine gesunde, dem Menschen gemäße Ernährung verbessern und auch oft heilen. Und da spielt dann natürlich auch das Wasser wieder eine große Rolle, weil heute wird ja einfach gesagt, und das ist wirklich jetzt das Bild, was du gebracht hast, man soll mindestens 3 Liter pro Tag trinken. Man soll einfach Wasser in sich reinschütten und das ist wichtig, dass wir gesund sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Völker in der Welt das Wasser zum Essen trinken, nämlich damit das, was wir in uns aufnehmen, aus der Natur im flüssigen Milieu verarbeitet wird, in unserem Organismus verdaut wird. Und heute wird ja viel über das Mikrobiom und die Darmflora gesprochen. Und da habe ich nämlich einen interessanten Vortrag mal gehört vor 2 Jahren von einem Mikrobiologen, der sagte, dass alle Mikroben in der Welt, ob jetzt in der Erde, im Wasser, in der Luft oder auch in den Organismen, ein flüssiges Milieu brauchen, um arbeiten zu können. Und das ist für mich jetzt wirklich eine Lebenserfahrung, trinken zum Essen in guter Qualität. Und dann ist natürlich die Frage bei der Erschöpfung, was muss ich essen, damit ich wirklich Lebenskraft bekomme? Das ist die eine Seite, die Seite der Natur, die wir in uns einverleiben.
Das ist gut, dass du doch noch das nochmal sagst. Mit dem Wasser denken wir immer nur, es löscht den Durst.
Genau.
Und das ist ja gar nicht so, denn im Grunde müssen wir alle Nahrung, die wir aufnehmen, verflüssigen. Nachdem wir sie zerkleinert haben, müssen wir sie noch verflüssigen bis hin
genau.
zum Verdunsten eigentlich.
Ja.
Oder verschaumen, wie man sagt. Also dieses Wasser brauchen wir und es sind ja unglaubliche Wassermengen, die bewegt werden. Ich glaube, 9 Liter werden da sozusagen umgewälzt im Laufe eines Tages.
Ja.
Und das spüren wir nicht, das ist auch gut so. Aber
das geht alles im Unterbewusstsein.
Deshalb trotzdem wichtig.
Ja. 80% des Körpers besteht aus Wasser. Und das gilt auch für andere Lebewesen, Tieren und Pflanzen. Ja, die Frage ist jetzt, wie kann das über die Ernährung sozusagen so verwandelt werden, dass aus der Nahrung eine Kraft entsteht? Und all diese Themen sind eigentlich nicht materiell wissenschaftlich erklärbar, denn die Lebenskraft ist unsichtbar. Und wenn wir in die Natur schauen, verleiben wir uns die Natur ein. Paracelsus sagt immer, wir essen uns selber. Wir haben sozusagen alle Elemente, die in uns sind, unser Mikrokosmos, auch außerhalb von uns im Makrokosmos. Und wir nehmen jetzt die Natur als Makrokosmos in uns auf und vernichten sie. Und jetzt spielt besonders das Eiweiß eine große Rolle. Das ist nämlich der eigentliche Lieferant für die Kraft, damit wir gestärkt werden und nicht müde sind. Ja, wenn jemand erschöpft ist, kann er noch so viel schlafen, aber der Schlaf bringt ihm keine Kraft, wenn er sich nicht gut ernährt. Und jetzt ist natürlich die erste Stufe die Frage, wie ist die Kraft in der Natur zu verstehen? Denn wenn wir eine Landwirtschaft haben, in der die Lebenskräfte der Pflanzen und der Tiere gestärkt wird, dann nehmen wir diese Kraft in uns auf, und zwar besonders durch das Eiweiß. Die Pflanze baut aus toten Materialien, also sie braucht ja nur Erde mit Mineralien und Salze, sie braucht Wasser, sie braucht Licht und Wärme und daraus bildet sie Lebendiges, ein großes Geheimnis. Kann eigentlich kein Mensch erklären, was die Pflanze macht. Sie ist die große Alchemistin und sie bildet aus diesen toten Elementen Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate und dann haben wir das Tier, die die Pflanze fressen und die Tiere produzieren sozusagen noch mehr Eiweiß, damit der Mensch noch mehr Energie bekommt. Und jetzt essen wir das, eine schöne Mahlzeit, vernichten das, im Magen wird schon das komplette Eiweiß zerstört, in kleinste Bausteine, das meiste atmen wir aus, weil Eiweiß besteht überwiegend aus Gasen und der Kohlenstoff wird für die Knochen verwendet und die paar Aminosäuren, die wir im Eiweiß haben, die nutzen wir dann und in der Nacht baut die Leber diese Substanzen mit den Aminosäuren und neuem Kohlenstoff und neuen Gasen, Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff zu eigenem persönlichen Eiweiß auf. Ja, also das Ei, was Eiweiß enthält, hat mit meinem Körpereiweiß gar nichts mehr zu tun, weil ich in der Nacht in der Leber mein eigenes individuelles Eiweiß aufbaue. Und in dieser Vernichtung des Eiweißes aus der Natur werden Kräfte frei. Und das kann man unmittelbar erleben. Wenn ich einen Patienten habe, der jetzt keine schwere Krankheit hat, es kann natürlich auch Erschöpfungen geben durch Krebskrankheit, durch einen Infekt und so weiter. Aber wenn ich einen gesunden Menschen vor mir habe, der erschöpft ist und ich ihm sage, iss doch mal jeden Morgen Hafer gekocht oder ein Spiegelei, dann merke ich nach einer Stunde schon, dass die Energie kommt. Und wenn ich das eine Woche mache, dass ich die richtige Menge Eiweiß esse, dann merke ich schon nach einer Woche, dass ich mehr Lebensenergie habe. Ja, also durch die Vernichtung der Materie aus der Natur entsteht meine Lebenskraft.
Nun weißt du ja schon darauf hin, dass Eiweiß und Eiweiß nicht das Gleiche sind. Und das Eiweiß außerhalb von uns anders ist als das Eiweiß innerhalb von uns, weil es Teil von uns geworden ist.
Genau.
Und vorher ist es auch Teil von etwas. Wir denken zu leicht dann, wenn wir Eiweiß sagen, an Substanz. Und Eiweiß ist ja schon keine Substanz. Und Eiweiß ist in Verbindung mit vielen anderen Substanzen und bildet dann Organismen. Und das, was wir essen, das müssten eigentlich Organismen sein. aus denen dann wir das herauslösen, eben auch aus dem Eiweiß, wenn wir ein Ei essen, jetzt als konzentrierteste und vielleicht leicht verdaulichste Form des Eiweißes, dann ist das eben auch etwas, was noch andere Stoffe enthält und das dann umgewandelt wird, wie du das schön beschrieben hast, in das Eiweiß, was wir als Lebenskraft brauchen. Und das ist ja auch so, dass dieses Eiweiß dann wieder zu Organen wird. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, das Eiweiß, was in uns ist, ob das nachher mehr unserem Gehirn dient oder unserer Haut oder unserem, ja, irgendeinem Organ, unserer Leber oder unserer Niere. Und dieses Verwandlungswunder, was da stattfindet in der Natur und dann in uns, das zeigt eigentlich, essen wir Kräfte.
Ganz genau.
Deshalb heißt es ja auch Lebenskraft und nicht Lebensstoff.
Genau. Und nie alleine. Wir essen ja nicht pures Eiweiß, sondern wenn ich ein Ei esse, habe ich immer auch Fett dabei.
Ja.
Ich habe auch Zucker, Kohlenhydrate dabei. Und ich habe auch viele Mineralien. Zum Beispiel enthält das Ei sehr viel Eisen und auch Zink. Ja, und da haben wir ganz oft auch Mangelerscheinungen. Erst in der Komposition, was die, sag ich mal, ich nenne es immer, wie früher die Göttin Natur geschaffen hat in den Pflanzen und Tieren. In diesem Gesamtzusammenhang von Kosmos und Erde entstehen unsere Lebensmittel, die wir uns einverleiben.
Mhm.
Ja, und der eine Weg ist der Weg des Eiweißes.
Ja.
Der andere ist der Weg des Fettes und das dritte der Kohlenhydrate.
Ja, ja.
Und das weiß man eigentlich, dass das Eiweiß uns die Grundstruktur gibt für die Organe. Aber jetzt müssen wir ganz neu denken. Wir müssen umdenken. Ja, weil das wurde wirklich falsch gedacht. Dass eben das Eiweiß aus dem Ei nicht die Form meiner Organe gibt, sondern ich vernichte das Eiweiß in Einzelbestandteile. Es wird fast alles, geht verloren. Und jetzt baue ich mein Eiweiß neu auf und dieses körpereigene Eiweiß, das gibt mir die Struktur der inneren Organe. Und Paracelsus war ja so ein weiser Mensch, man kann sagen eigentlich ein hellsichtiger Mensch, der hat zum Beispiel gesagt, Essen ist nicht dafür da, dass ich gemästet werde und dass ich abgefüllt werde, sondern es ist für die Formgebung da. Essen gibt mir die Form. Und das ist die Form der inneren Organe und besonders durch das Eiweiß. Wogegen das Fett vorwiegend da ist, damit es mich wärmt und dass es die Hauptnahrung ist für die Nerven selber. Ja, die Nerven werden von den Gliazellen, die nur aus Fett bestehen und dieses Fett kommt ja ursprünglich dann in den kleinsten Bausteinen aus der Nahrung und dadurch werden die Nerven ernährt. Während nicht genügend gutes Fett ist aus der Natur, kann eigentlich sich nicht konzentrieren. Und die Kohlenhydrate brauchen wir dann für die Energie. Das ist das, der Zucker. Unser Gehirn braucht den meisten Zucker, damit wir denken können, damit unser Herz arbeiten kann, dass die Muskeln sich bewegen können. Dafür brauchen wir den Zucker.
Ich gehe nochmal zurück. Dieses Wort einverleiben, das sehen wir viel zu materialistisch.
Genau.
Das ist eben nicht ein Transport. Es ist nicht ein anderer Ort, wo das ist jetzt, sondern es ist eine Verwandlung, es ist eine Transformation und im Endeffekt sogar eine Transsubstantiation.
So ist es.
Wenn ich nämlich aus dem äußeren sozusagen mal Organismus am Ende wieder einen anderen Organismus habe, denn Organe sind ja Organismen, weil sie selbsttätig auch Entscheidungen treffen. Also mein Herz trifft eben die Entscheidung, schneller zu schlagen, wenn mehr angefordert wird an Sauerstoff und an Energie.
Ja.
Und das ist etwas Wunderbares. Das missachten wir. Und jetzt würde ich trotzdem noch mal gerne hinweisen, dieses Ernähren beziehen wir ja meistens nur auf das Physische, also auf den Leib. Aber wir müssen uns ja auch seelisch, geistig ernähren. Und das ist eigentlich genau das Gleiche. Wenn wir sozusagen nur Leid um uns herum haben und nicht Freude, dann erschöpfen wir auch seelisch. Wenn wir nur Probleme um uns haben und nicht auch Ideen, mit denen wir uns beschäftigen, dann erschöpft uns das geistig. Manchmal, ich mache ja viele Seminare und dann sagen die Menschen, ich habe keine Zeit dafür, ein Seminar zu besuchen. Dann sage ich, dann ist es am notwendigsten, wenn du empfindest, dass du keine Zeit mehr dafür hast. Weil dann bist du am Anfang des Endes. Dann kommst du in eine Erschöpfung oder im schlimmsten Fall in einen Burnout.
Ja.
Also dieses Gleichgewicht herzustellen, das ist wichtig. Und man kann dann noch von dem Gleichgewicht zwischen diesen drei Ebenen sprechen, Geist, Seele, Leib. Wenn ich mich nur um meinen Leib kümmere, dann ist es zu wenig. Nur das Seelische, also nur Schwärmen und Träumen und Schönheit, ist auch nicht ausreichend. Ich brauche auch etwas Geistiges. Und man kann sich die Frage stellen, bei Antonowski ist das ja auch so, bei seiner Salutogenese, dass ich sehen muss, dass ich auf allen drei Ebenen keine Null habe. Mhm. Weil die Lebensenergie insgesamt ist ein Produkt aus diesen drei Ebenen und nicht eine Addition.
Ja, das gehört unbedingt dazu. Und doch ist es wichtig, wenn ich mich nicht gut ernähre und immer müde bin, dann bekomme ich so eine gewisse Schwere im Körper. Das kennt jeder, wenn man abends müde ist, dann will man nicht nochmal rumlaufen, man sinkt sozusagen etwas schwer ins Bett oder in den Sessel, kommt aus dem Sessel manchmal auch schwer wieder hoch und geht dann vielleicht zu spät ins Bett, weil man erlebt diese Schwere und auch die Seele wird ein bisschen schwer, depressiv. Ja. Deswegen ist es so wichtig, dass damit wir eben geistig tätig sein können und auch seelisch wirklich, sage ich mal, etwas der Welt geben können, denn das ist das, was uns dann auch zurückgegeben wird, dann brauche ich eine gute Ernährung erstmal, dass mein Körper aus dieser Müdigkeit herauskommt. Und jetzt ist sozusagen die Frage, was mache ich seelisch, was mache ich geistig mit diesen Kräften? Nehme ich sie jetzt, um mich vor den Fernseher zu setzen oder nur irgendwas Kreuzworträtsel zu machen, nichts, was mich wirklich anregt und der Welt etwas gibt? Oder tue ich etwas, was wirklich in Verbindung steht mit der Welt? Ja, also gerade die seelische Ebene hat ja ganz viel mit der Liebe zu tun. Und heute ist man sehr egoistisch geworden. Man denkt immer, ja, die anderen müssen mich lieben. Ich muss erst was bekommen, dann gebe ich was. Aber es ist genau umgekehrt. Wenn ich etwas gebe und wenn ich liebevoll auf die Welt zugehe, sei es mit Kindern, mit Tieren, mit der Natur, mit meinen Mitmenschen, dann bekomme ich auch Liebe zurück. Und wenn ich geistig tätig bin, das ist ja ein ganz großes Thema, dann erlebe ich, wenn ich einen Gedanken wirklich denke, kommt mir oft der gleiche Gedanken aus der Welt wieder entgegen. Ja. Ich habe heute, das kann ich so als Beispiel erzählen, bin ich mit dem Zug nach Fulda gefahren und habe ein bisschen den Vortrag vorbereitet über Erschöpfung, habe mir so die Gedanken gemacht und links gegenüber saß mir ein Mann, der war wohl Arzt und sprach in sein Handy hinein einen Vortrag über Erschöpfung. Und ich dachte, das ist doch unglaublich. Sogar mein Nachbar merkt, dass ich über Erschöpfung nachdenke. Oder denke ich nach, weil er jetzt über Erschöpfung nachdenkt.
Es gibt Kräfte zwischen uns, die wir noch nicht benennen können. Aber wir wissen, dass sie existieren.
Ja.
Aber es gibt heute Kräfte, über die wir sprechen können, über die früher nicht gesprochen werden konnte, weil sie noch keinen Begriff dafür hatten. Heute haben wir, und ich bin sicher, dass es noch Begriffe geben wird, die auch Sachen benennen können, die wir heute für nicht existent erklären.
Ja, die man materiell eigentlich nicht verstehen kann. Und ich glaube, dass die Welt, die Menschen immer offener sind für diese Dinge, weil sie das unmittelbar auch erleben. Ja. Und dann muss man umdenken. Man muss überall umdenken. Ja, bei der Ernährungsfrage muss man umdenken. Und da ist die Frage der Landwirtschaft die Frage. Wie kann ich eine Pflanze und ein Nahrungsmittel produzieren, dass es die allergrößte Kraft hat, damit ich wirklich aus Erschöpfung immer wieder herauskomme und viel Kraft habe, um auch in der Welt tätig zu sein, sinnvoll tätig zu sein?
Wenn die Menschen mich darauf ansprechen, sage ich immer, wenn du willst, dass die Natur dir gibt, was du brauchst, dann gibt der Natur das, was sie braucht.
Mhm.
Das ist ein Geben und Bekommen, so kann man sagen.
Ja.
Und nicht nehmen. Nehmen klingt immer etwas räuberisch gleich, aber es ist eigentlich, was wir haben, ein Geben und ein Bekommen.
Und dann kommt Lebenskraft. Und was machen wir in der Landwirtschaft? Wir nutzen die Erde aus. Wir wollen viel produzieren, wir geben viel Salz, Kali, Salz in der Erde. Und wir haben dann das Phänomen, dass die Böden tot werden, dass wir heute, wird gesagt, von der Wissenschaft her, 70% der Erdflächen inzwischen erodiert sind und kein Leben mehr enthalten. Und es wird ganz darauf ankommen, dass unsere Erden wieder lebendig werden durch die richtige Landwirtschaft. Besonders die biologisch dynamische Landwirtschaft arbeitet immer daran, dass die Pflanzen tief wurzeln, dass bis tief in die Erde hinein die Bodenlebewesen tätig sind, immer verwandeln im Wurzelbereich. Und letzte Woche war ich mal übers Land gefahren, weil wir jetzt die Zeit haben, wo die Getreide auch reif sind. Und jedes Jahr habe ich das gleiche Phänomen, dass die Erde erstmal ganz tot aussieht, schon grau aussieht. Und wenn man hineinsticht, ist sie hart wie Stein. Und man wundert sich, man hat hier einen wunderbaren Weizen. Ich habe auch zum Beispiel Dinkel gepflückt, der war so hoch, 2 Meter hoch ungefähr. Und dann ziehe ich dran und kann die ganze Pflanze rausziehen. Schauen Sie, das ganze Büschel habe ich hier rausgekriegt und die hat kaum noch Wurzeln. Das ist hier der Rest der Wurzeln. Das heißt, die Pflanze hat gerade noch 5 bis 10 Zentimeter Wurzeln. Und jetzt ist die Frage, wofür brauchen wir die Wurzeln? Nämlich für die Mineralien. Die Mineralien in der Erde werden von der Pflanze zerkleinert und nach oben gesaugt und finden sich dann in dem Samen- und Blütenbereich, in den Blättern und eben in der Wurzel, zum Beispiel bei der Möhre. Und wenn ich jetzt nicht mehr genug Mineralien habe, dann finde ich sogar im Blut, wenn ich Blut untersuche, wirklich Zinkmangel zum Beispiel, Eisenmangel, Kieselmangel. Und das brauche ich für mein Gehirn, denn das ist jetzt nochmal ein ganz anderer Weg, als wir besprochen haben, von den lebendigen Substanzen der Erde. Diese Mineralien gehen direkt durch die Blut-Hirn-Schranke in das Gehirn und bewirken, dass wir überhaupt denken können. Die Energie zum Denken kommt vom Zucker, aber die Denkfähigkeit kommt von diesen Mineralien. Und so finden wir überall in den Ohrgängen, in der Hirnflüssigkeit, in der Augenflüssigkeit finden wir diese Mineralien. Und wenn wir da zu wenig haben, werden die Sinnesorgane schwach, wird das Denken schwach. Und ein ganz besonderes Phänomen, was kaum erforscht ist, und was ich neu entdeckt habe, unsere Zirbeldrüse, unser Lichtorgan, in dem auch dieser Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert wird über das Melatonin. Dort ist die Blut-Hirn-Schranke aufgehoben, dort ist eine starke Durchblutung und diese Mineralien strömen sozusagen in großen Mengen an diese Zirbeldrüse heran. Und jetzt können wir uns fragen, warum so viele Menschen auch nicht schlafen können und Schlafstörungen haben, vor allen Dingen auch Kinder, weil wir Dinge essen, die nicht mehr genug Mineralien enthalten. Und das ist jetzt eine Erfahrung als Arzt, wenn ich meinen Patienten sage, macht euch jeden Abend mal eine Möhrensuppe aus Demeter-Möhren und kocht die, weil Kochen ist sehr wichtig, dass die Mineralien frei werden, bioverfügbar auf einmal. Und die richtige Menge Eiweiß ist noch wichtig, weil das ja die Kraft für das Gehirn gibt, können die Patienten schon nach 2, 3 Tagen mir zurückantworten, dass sie wieder besser oder richtig gut schlafen.
Das ist jetzt der beste Weg, aus der Erschöpfung rauszukommen.
So ist es. Gutes und Essen, Kraft und guter Schlaf.
Ja, und wenn die Böden erschöpft sind und wir das einfach so hinnehmen und nichts dagegen tun, dann wird uns die Erschöpfung auch noch mehr beschäftigen in den nächsten Jahren. Wir machen ja hier Demeter Landwirtschaft im Lindengut. Wir haben viele Eier. Wir machen einen Zwei-Nutzungshuhn haben wir, also nicht nur Hybridhühner, sondern 2 Nutzungshühner. Und wir können sagen, bei allen Untersuchungen, die wir machen, dass wir die besten Eier haben, ja, die wir bisher festgestellt haben. Und das ist eine Frage dieses Freilaufens. Das ist eine Frage natürlich auch der Rasse und auch der Anerkennung beider Geschlechter bei den Hühnern und sie sozusagen den Menschen auf eine gute Weise dienstbar zu machen.
Und dann fühlen sich auch die Hühner wohl, dann sind auch die Hühner fit, weniger krank, ja, weil wir können ja das Thema Erschöpfung auch sehen im Tierreich. Die Kühe sind heute durch diese Massenzüchtung alle erschöpft, schon nach kurzer Zeit und sterben meistens an einem Burnout-Syndrom in der herkömmlichen Landwirtschaft. Also alles, was wir tun für die Natur, für uns, wirkt wieder zurück auch auf die Natur, dass dort auch die Erschöpfung weggeht und wir mehr Lebenskraft haben.
Ja, deshalb schaffen es unsere Hühner auch auf drei Legephasen, nicht nur eine oder zwei,
ja, das ist spannend,
sondern sogar drei. Ich bedanke mich bei dir und wir danken fürs Zuhören und wir können nur wünschen, dass das eine oder andere von euch aufgenommen wird und zu einer, ja, zu einem besseren Zufluss an Energie führt bei euch und damit auch in der ganzen Umgebung um euch herum. Bis zum nächsten Mal.